vor zwei Tagen eine Talkshow angeschaut im Fernsehen, ziemlich spät. Und da war unter anderem auch die Margot Kessmann, das ist die ehemalige Bischöfin von der Landeskirche. Die hat im Gespräch, es ist ja immer so, wenn in einer weltlichen Talkshow irgendeiner ein Christ da ist, dann ist das ja immer so, dass die anderen so ein bisschen hilflos sind. Und da ist ja die Gefahr der Christen immer sehr groß, dass man sich dann so angleicht, dass man versucht, so ein bisschen das zurückzuhalten, was eigentlich die Explosionskraft des Evangeliums bedeutet. Den Eindruck hatte ich da auch. Sie hat dann so gesagt, ja, sie sieht eigentlich ihr christlichen Glauben darin, in diesem Leben, in dieser Welt ganz diesen Glauben zu leben. Also sie wollte damit sagen, eigentlich was mit dem Himmelreich und mit dem, was nach dem Sterben kommt, eigentlich gar nicht sich so beschäftigen möchte. Das hat ein gewisses Unbehagen bei mir ausgelöst und ich möchte heute einmal über das Gegenteil sprechen. Nämlich Jesus hat ganz großen Wert darauf gelegt, dass wir uns immer wieder mit der Herrlichkeit beschäftigen, immer wieder mit dem beschäftigen, was eigentlich unser Leben ausmachen wird, nämlich die Herrlichkeit Gottes zu sehen, dort einmal sein zu dürfen, mit Jesus zu leben in alle Ewigkeiten der Ewigkeiten. Und da hat Jesus so verschiedene Gleichnisse erzählt. Er hat aber eines erzählt, was das ganz besonders deutlich macht. Er hat einmal gesagt, das Himmelreich gleicht einem Geschäftsmann, der gute Juwelen suchte und als er ein überaus kostbares Juwel gefunden hatte, da verkaufte er alles, was er hatte und kaufte das Juwel. Das ist das Himmelreich, sagt Jesus. Und jetzt lassen wir uns das einfach mal vorstellen, damit uns das auch wirklich berührt. Also da hört ein Geschäftsmann vom Geschäft seines Lebens ein Juwel, das alle Vorstellungen übersteigt. Nicht wahr? Jesus sagt, das ist das Himmelreich. Wenn sich deine tiefste Sehnsucht im Innersten erfüllt und wenn du dich ganz an das verlieren kannst, was dein Herz, deine Sehnsucht ausmacht. Und genau das ist ja hier geschehen, in dieser Geschichte, die Jesus erzählt. Der Geschäftsmann war sicher sehr verbunden mit seinem Reichtum, als er noch nichts gesehen hatte von dieser Herrlichkeit. Da war der Geschäftsmann ganz und gar mit dem Reichtum seines Alltags beschäftigt. Nicht wahr? Und es ist ja so, es gibt ja Geschäftsleute, die haben von allem, was ihnen wichtig ist im Leben, haben sie so ein Foto auf dem Schreibtisch oder in der Brieftasche, damit sie so das Gefühl haben, es ist alles bei mir, ich habe die Kontrolle über alles, nicht wahr? Das ist mein Leben. Also es gibt dann diesen Menschen so eine gewisse Sicherheit. Und jetzt unterstellen wir das mal diesem Geschäftsmann. Der Geschäftsmann hat also von diesem einen Juwel gehört, von dem Christus gesagt hat, das so überaus herrlich ist, dass es niemand kaufen kann, das Himmelreich. Der Geschäftsmann hat sofort seine Fühler ausgefahren und hat sich dann auf den Weg gemacht mit seinem Flugzeug und natürlich mit seiner Brieftasche mit diesen Fotos drin. Nur, was ist das für ein Juwel, das Himmelreich? Im Schaufenster, als er da ankam, da waren nur die gewöhnlichsten Schmuckstücke da. Und auch in den Vitrinen, im Haus drinnen. Und der Hausherr, der ist ein völlig unauffälliger Mann, er sagt, wissen Sie, es ist ein ganz großes Risiko, in mein Juwel hineinzuschauen. Sie sollten erst die Kosten überschlagen. Ach, sagt der Geschäftsmann, dazu muss ich aber das Juwel doch erstmal gesehen haben. Dann sagt der Hausherr, aber dann werden Sie es nie wieder aus den Augen verlieren. Ich bin auf alles gefasst, sagt der Geschäftsmann. Ich habe die Schatzkammern in Antwerpen besucht. Ich habe in Paris und in London und New York millionenschwere Steine verkauft. Ich habe noch nie bereut, zu sehen, was ich gesehen habe. Ja, sagt der Hausherr, wer kaufen kann, was er sieht, der wird nie bereuen, was er sieht. Aber jeder wird vor Sehnsucht aufschreien, der in mein Juwel hineinblickt, weil er im Innersten spürt, ich werde das nie kaufen können. Aber der Geschäftsmann, der beharrt jetzt auf seinem Entschluss und der Hausherr führt ihn schließlich eine endlose Wendeltreppe hinunter in die Tiefe. Da kommen sie dann an merkwürdigen Gängen und an Alarmanlagen vorbei, nicht wahr? Und dann enden sie dann vor einer riesigen Trennwand zweier Welten. Dann sagt der Hausherr, hier drüben ist die Herrlichkeit des Juwels. Oh, bitte, sagt er, bitte, bitte, zeigen Sie mir nur für einen Augenblick diese Herrlichkeit hier drüben. Gut, sagt er, auf Ihre Verantwortung. Ich lasse jetzt die Trennwand ein bisschen, nur einen Spalt weit herunter. Das tut er dann und damit ist es um den Geschäftsmann geschehen. Schon mit den ersten Lichtstrahlen, die ihn erreichen, hat es ihn wie ein Lichtblitz erfasst. In Gottes Herrlichkeit nur einen Augenblick gesehen zu haben. Es war so wie Paulus vor Damaskus. Und diese Herrlichkeit niemals besitzen können. Das ist die Hölle. Eine unbeschreibliche Wehmut erfasst jetzt das Herz dieses Mannes. O Herr, sagt er, ich vergehe. Meine Sehnsucht macht mich krank. Der Herr sagt, ich habe sie gewarnt. Obgleich sich ja die Trennwand nur einen winzigen Spalt geöffnet hat, lässt der Hausherr sofort die Trennwand wieder herauf. Und das ist jetzt für den Geschäftsmann die Hölle. Die begleitet ihn jetzt. In Gottes Juwel gesehen zu haben und zu wissen, es wird mir niemals in alle Ewigkeit nie gehören. Und er sagt das dann auch, er sagt, Herr, ich kann nicht mehr leben mit dieser Herrlichkeit, die ich gesehen habe. Ich habe sie gewarnt. Bitte, lassen Sie nur einmal noch für eine Sekunde die Trennwand so herunter, wie Sie es eben getan haben. Ich gebe Ihnen, was Sie wollen. Ich weiß das. Und ich gebe Ihnen alles darüber hinaus. Ich will nichts darüber hinaus. Ich werde alle Geschäfte auf Sie datieren. Ich verspreche Ihnen das. Nennen Sie den Preis. Und dann guckt ihn der Hausherr an und sagt, alles. Wie? Alles. Alles, was Sie haben. Aber es gibt doch einen festen Preis. Das ist der feste Preis. Hören Sie, es geht niemals mit dem, was ich habe. Es geht nur mit dem, was Sie haben. Das kostet doch mehr als die ganze Welt. Und trotzdem gehen wir jetzt das einmal durch. Wir gehen jetzt gemeinsam Ihre kleine Brieftasche einmal durch. Was tragen Sie denn so an Bargeld mit sich herum? Ja, sagt er, ich habe hier 30.000 Euro, das sind die Reisespesen. Nimmt der Herr dieses Geld und tut das jetzt auf seine Seite. Nicht wahr? Und dann sagt er, der Geschäftsmann sagt dann, ja, also ich habe natürlich außerdem hier noch ein Schreiben mitbekommen, das ist so eine Art Beglaubigungsschreiben. Ich verschaffe Ihnen alles, was Sie wollen damit. Sagt der Hausherr, Sie irren. Dieses Schreiben ist zwar auf Ihren Namen datiert, aber der Besitzer bin ich jetzt fortan. Ja, natürlich. Jetzt nimmt der Herr auch dieses Schreiben, legt das Schreiben auch auf seine Seite und fragt ihn dann, wie sind Sie dann hergekommen? Ach, sagt er, ja, ich habe hier ein Flugzeug. Nicht eine Cessna, das ist ein sehr neues Spitzenmodell. Das gehört natürlich selbstverständlich jetzt Ihnen, Herr. Jetzt nimmt der Herr auch diese Cessna und legt diese Cessna auf seine Seite, dieses Flugzeug. Da fragt er, wovon leben Sie denn? Ja, sagt er, ich habe natürlich Juwelengeschäfte, Dependancen in Paris, in New York, in Antwerpen und in London. Also die laufen gut, überall die Dependancen. Und der Herr nimmt jetzt auch diese Juwelen, nicht wahr, legt die auch auf seine Seite und dann fragt er ihn und sagt, sagen Sie mal, wohnen Sie denn zur Miete? Ach, sagt er, das haben wir ganz vergessen zu sagen. Ich habe natürlich hier eine Villa im Harz, nicht wahr? Und dann nimmt er jetzt der Herr auch diese Villa, der Herr des Hauses, und legt die auf seine Seite. So, und dann sagt der Hausherr, sagen Sie mal, was mir auffällt, Sie haben Ihre Familie noch gar nicht erwähnt. Ja, sagt der Geschäftsmann, meine Familie? Eine Familie kann man doch nicht verkaufen. Sagen Sie mal, Frau und Kinder, haben Sie mir alles versprochen oder nicht? Ja, was wollen Sie denn machen mit meiner Frau und mit meinen Kindern? Ach, das lassen Sie mal meine Sorge sein. Jetzt nimmt der Herr auch seine Familie und stellt auch seine Familie auf seine Seite. Und jetzt steht der Geschäftsmann da, nicht wahr? Das muss man sich mal vorstellen, ein Geschäftsmann mit leeren Händen, der nichts mehr hat, steht jetzt da. Und der Hausherr sagt, kommen wir zum Wichtigsten, was Sie haben. Und der Geschäftsmann sagt, ich habe es Ihnen doch gesagt, dass es nicht geht mit dem, was ich habe. Was wollen Sie denn noch? Ihr Leben. Mein Leben. Ja, natürlich, Herr. Ich gehe überall hin, wo Sie wollen. Sie brauchen es nur zu sagen, nach Alaska, nach Indien, in die Slums, in die Wüste, wo Sie wollen. Ja, sagt der Hausherr, das ist gut. Schauen Sie, ich habe da gerade eine Familie, die keinen Vater hatte. Ich gebe jetzt Ihnen meine Familie zur Verwaltung zurück, damit Sie meine Familie in meinem Auftrag verwalten. Jawohl. Sie schicken mich wieder in meine Familie zurück. Oh, wunderbar. Und der Hausherr wird ganz ernst und sagt, wer spricht denn von Ihrer Familie? Ich schicke Sie in meine Familie, damit Sie meine Familie in meinem Auftrag verwalten. Ja, natürlich. Ja, und wo soll das geschehen? Ach ja, sagt der Hausherr, das ist eine gute Frage. Schauen Sie, ich habe hier gerade eine Villa im Harz, die zurzeit leer steht. Ich gebe jetzt Ihnen diese, meine Familie, damit Sie meine Familie in meinem Haus, in meinem Auftrag verwalten. Jawohl, sagt der Geschäftsmann. Und das ist ein kluger Geschäftsmann und der weiß natürlich jetzt, wie der Karren weiterläuft. Und der guckt dann so rüber und sagt, aber Herr, da liegt ja noch mein Flugzeug. Ich meine natürlich Ihr Flugzeug. Dann nimmt er das Flugzeug, legt es auf seine Seite, legt auch die Juwelen auf seine Seite und legt die ganze Brieftasche mit dem ganzen Inhalt, legt er jetzt wieder auf seine Seite. Und jetzt muss man sich das vorstellen. Jetzt steht der Geschäftsmann da und hat die Brieftasche, die er vorher gebracht hat. Diese Brieftasche ist jetzt wieder vor ihm und wieder ist alles in der gleichen Reihenfolge. Aber in dieser Brieftasche ist jetzt etwas völlig anderes. Er merkt, das ist nicht mehr meine Brieftasche. Er merkt jetzt, alles in dieser Brieftasche hat etwas zu tun mit dem Juwel. Also, der Herr hat jetzt gemerkt, dass dieser Mann, dass es ernst meint. Und jetzt nimmt der Hausherr das Vertragspapier, wo er also den Vertrag schriftlich macht, das nimmt er jetzt aus dem Tresor heraus und sagt, schauen Sie, wir wollen jetzt den Vertrag miteinander unterschreiben. Das ist also im übertragenen Sinn, ist das sozusagen die Bekehrung, die Wiedergeburt oder die Taufe oder was auch immer, ist das jetzt, was geschieht. Er nimmt also das Vertragspapier und gibt es ihm zur Unterschrift. Und wie der Geschäftsmann dieses Papier so ansieht, merkt er, der Hausherr hat dieses Vertragspapier längstens schon unterschrieben. Und jetzt steht der Geschäftsmann da und ist nur noch von einem Gedanken beseelt, nämlich von der Herrlichkeit des Juwels. Seine Brieftasche mit allem, was jetzt da ist, ist ein völlig veraltetes Ding. Er weiß jetzt, alles, was da ist, ist nur vorübergehend, ist nur einen Augenblick mir gegeben. In Wirklichkeit geht es um die Herrlichkeit, für die ich lebe. Und dann ist er wieder rausgegangen, hat sich verabschiedet und ist wieder rausgegangen aus diesem Juweliergeschäft und trifft draußen seinen Taxichauffeur, der ihn also von der Cessna hierher gebracht hat. Und dann sieht er auf einmal, dieser Taxichauffeur, das ist ja ein Mensch. Das ist nicht einfach ein Gebrauchsgegenstand, den man eben so schnell mit dem Handy herholt, sondern das ist ein Mensch, der Frau und Kinder hat, genau wie er auch. Und als er dann mit seinem Flugzeug so auf der Landebahn anfliegt bei sich zu Hause, da geht gerade die Sonne unter, dieser rote Ball am Horizont, und er sieht, das ist ein wunderbares Beispiel für diese Herrlichkeit des Juwels. Verstehst du, so müssen wir das sehen, wenn Jesus sagt, das Himmelreich ist gleich einem Geschäftsmann, der gute Juwelen suchte. Und als er ein überaus kostbares Juwel fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte. Alles in seinem Leben ist jetzt auf das Juwel kodiert. Verstehst du, es hat alles mit seinem Juwel zu tun. Vor etwa 40 Jahren, ich habe einen Bruder, der lebt heute noch, und der hatte ein Juweliergeschäft, also der hat ein Goldschmiedgeschäft und hat also natürlich viele Juwelen auch da gehabt. Und ich musste mal, als ich damals im Evangeliumsrundfunk war in Wetzlar, da musste ich damals eine Sendung machen zu dem Thema Gold in der Bibel. Ich war in der Offenbarung, wird ja vom Gold gesprochen. Und dann hatte ich natürlich gedacht, gut, ich mache jetzt ein Interview mit meinem Bruder. Und dann hat er mir seinen ganzen Laden da so gezeigt und hat dann auch gezeigt, was er da für wertvolle Stücke so hat. Nicht wahr? Ein Goldschmied, der macht sich ja so ein bisschen wichtig mit dem, was er hat. Und das machte er dann auch und zeigte mir das so. Und da waren dann so Broschen und Ringe und Bänder und so. Also da ging es dann schon in die Hunderttausende. Also 80.000, 100.000, 120.000. Und dann sah ich damals hinter diesem großen Betrag, hinter diesem großen runden Betrag, sah ich ein Komma, Komma 45. Also sagen wir mal 120.000, Komma 45, also 445 Rappli. Aber das macht, da habe ich ja gesagt, also hör mal, das macht doch keinen Sinn, wenn du da also jetzt so eine Riesensumme hast und dann nachher hinten hängst du noch ein paar Repli dran. Dann sagt er, ja, du musst das richtig verstehen. Diese Repli, das ist im Grunde genommen mein Gewinn. Hier habe ich meinen Gewinn kodiert. Dann, später, als ich ihn dann wieder danach gefragt habe, hat er gesagt, das darf ich nicht mehr machen, die Leute kriegen das hin. Aber was ich jetzt damit sagen will, ist, nicht wahr? So ist in deinem und in meinem Leben alles mit Gottes Herrlichkeit kodiert. Wirklich alles. Alle deine Behinderungen, alle deine Charakterstrukturen, die dir Schwierigkeiten machen. Deine Sehnsüchte, die du hast, dein ungestillter Sexualtrieb, was auch immer da ist, deine Krankheiten, die du hast, alles in deinem Leben hat eine Ewigkeitskodierung. Ja, sogar dein siegloser Kampf, den du vielleicht bis zur Stunde geführt hast, hat eine Ewigkeitskodierung. Warum? Weil du bis zur Stunde den guten Kampf des Glaubens nicht aufgegeben hast. Verstehst du, so hat der Herr dir alles kodiert für seine Herrlichkeit. Jeden Sonnenstrahl, jede Freude, jeder Ärger, jede Entbehrung, jeder Schmerz. Mit all diesen Kodierungen erscheinst du einmal vor Jesus. Und ich frage dich jetzt, wie denkst du dann über dieses Leben? Wenn du weißt, dass jetzt sozusagen die ewige Konsequenz beginnt. Das Himmelreich ist gleich einem Geschäftsmann, der gute Juwelen suchte, und als er ein gutes, überaus gutes Juwel fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte. Jetzt möchte ich zum Schluss für die Theologen unter uns etwas sagen. Die haben nämlich jetzt einen Einwand, ich weiß das. Die sagen, hör mal zu, Conny. Was können wir Menschen denn überhaupt Jesus geben? Wir können ihm doch gar nichts geben. Das, was du sagst, ist doch eigentlich im Grunde genommen Unsinn. Wir sind doch alles nur unnütze Knechte. Jesus sagt, selbst wenn du alles getan hättest, wärst du ein unnützer Knecht. Was wir bringen können, Jesus, sind doch nur unsere Sünden. Das heißt, du musst dir doch überlegen, nicht wir Menschen sind die wahren Juwelensucher, sondern Gott ist es, der den Preis für sein Juwel auch bezahlt hat. Aber dann ist die Frage, ja, was ist denn sein Juwel? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab. Das ist der Preis, den er bezahlt hat. Nicht wahr? Und wie sollte der Vater uns mit Jesus nicht alles geben, ist die logische Konsequenz von Paulus. Und ich sage dir, dieses Juwel, das Gott im Auge hat, ist diese Erde. Ein Stern, du musst dir das mal vorstellen, ein Stern unter Milliarden und Abermilliarden mal Milliarden von Sternen. Wissenschaftler sagen, dass es in unserem Weltraum so viele Sterne gibt, das ist eine Zahl über 20 Nullen. Einer hat gesagt, man kann sich das so vorstellen, dass ein ganzes Fußballstadion gefüllt ist mit Sand, mit lauter feinen Sandkörnern. Und jedes Sandkorn ist ein Stern in diesem Gottesuniversum. Und eines von diesen unendlich vielen Sandkörnern in diesem Fußballstadion ist die Erde. Und auf diese Erde hat Jesus sein Erlösungswerk getan. Warum? Weil diese Erde sein Juwel ist. Und auf dieser Erde sind wieder Millionen und Abermillionen von Menschen. Und einer von diesen Menschen ist der Straub. Und bist du. Und du. Nur in eines, in sein Juwel, hat Gott sich so sehr hinein verliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab. Und du musst dir immer im Klaren sein, du bist dieses Juwel. Mit dir will der Herr seine ganze ewige Ewigkeit verbringen. So radikal hat sich Gott hinein verliebt in sein Juwel. Das ist eine unfassbare Geschichte. Und ich weiß, dass es jetzt manche gibt, die denken, jetzt übertreibt er aber. Nein, es ist so. Der Wert eines Objekts, nicht wahr, wird ja dadurch bestimmt, wie viel jemand dafür zahlt. Und dieser göttliche Geschäftsmann, der hat alles für sein Juwel gegeben. Alles. Wie sollte er uns, der Vater mit seinem Sohn, wie sollte er uns mit seinem Sohn nicht alles geben? Ich stelle mir das so vor. Das ist ein tiefes Geheimnis, aber vor unendlich langer Zeit hat der Vater zu seinem Sohn gesagt, sieh mal, mein Sohn, das ist mein Juwel. Der und dieser Straub, nicht wahr? Dieser Nichtsnutz, das ist mein Juwel. Bist du bereit, den Preis zu bezahlen? Und dann hat sein Sohn gesagt, ja, Vater, mehr als mich hast du ja nicht. Und dann ist sein Sohn heruntergestiegen auf dieses eine Staubkorn Erde und steht dann vor dem Unterhändler Pontius Pilatus. Und er sagt, weißt du denn nicht, dass ich die Macht habe, dich wieder freizulassen? Und er sagt, deine Macht ist dir von meinem Vater gegeben. Und dann hat er gewusst, ich kaufe jetzt in diesem Augenblick, wo es zur Geißelung ging, ich kaufe jetzt meinem Vater das Juwel. Und auch der Vater hat gewusst, mein Sohn gegen das Juwel. Mein Sohn gegen das Juwel. Als dann sein Sohn in der Gethsemane-Nacht Blut und Tränen geweint hat. Mein Sohn gegen das Juwel, hat der Vater gedacht, als ihm dann die Römer diese langen Eisennägel in die Gelenkknochen hineingeschlagen haben. Mein Sohn gegen das Juwel, als dann die Soldaten, die römischen Soldateska da, die diesen Querbalken aufhoben und an dieses Kreuz hoben und dann schlug das Kreuz in das Loch hinein und riss ihm die Knochen auseinander. Verstehst du, es ist gut, wenn wir uns das mal vorstellen. Wir können es ja im Grunde genommen nicht. Was er bezahlt hat aus Liebe zu dem Juwel. Mein Sohn gegen das Juwel, hat er gedacht, als dann sein Sohn zum letzten Mal aufschrie, weil er geglaubt hat für einen Augenblick, auch der Vater, auch Gott hätte ihn verlassen. In jenen Augenblicken hatte tatsächlich der Vater das Juwel vor sich. Jetzt musst du dir vorstellen, dieses Leben gegen dein Leben. Gottes Liebe, die so unvorstellbar brennend ist gegen deine Liebe. Seine Himmelswelt, in der er jetzt ist, gegen deine Alltagswelt, in der du jetzt bist. Was ist das für ein Tausch? Alles gegen alles. Du kannst dir jetzt, nehmen wir zum Schluss jetzt eine Auslegung, die erste Auslegung oder die zweite, die kannst du dir auswählen. Du wirst immer zu dem Ergebnis kommen, alles gegen alles. Du wirst zu keinem anderen Ergebnis kommen, als immer wieder da zu enden, es geht Gott um alles. Ob das Leben dich beschenkt und du eigentlich fröhlich leben darfst, oder ob das Leben dich sehr quält und ob du vielleicht viel zahlen musst im Leben. Du bist erkauft durch sein Blut. Sage dir das immer wieder in deine Alltagssituationen hinein, die dir Schwierigkeiten machen. Erkauft durch sein Blut. Sage, dass wenn es irgendwie geht, auch in das Menschenleben hinein, das gerade vor dir ist, erkauft durch sein Blut. Denn das ist das Einzige, was zählt, wenn wir einmal vor ihm stehen. Deswegen bete ich, ich habe das letzte Mal, ich weiß das letzte Mal hier schon gesagt, lieber Herr Jesus, mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir. Lieber Herr Jesus, mein Herr und mein Gott, nimm alles mir, was mich hindert von dir. Lieber Herr Jesus, mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir.